Hallo, Freunde draußen an den Radiogeräten. Mein Name ist Michael Percampus und ich führe euch in 1000 Fiktionen durch dieses Programm. Hallo, Freunde draußen an den Radiogeräten. Mein Name ist Michael Percampus und ich führe euch in 1000 Fiktionen durch dieses Programm. Genrebeschreibungen sind selten eine klare Sache. Aber nur deshalb kann man überhaupt darüber diskutieren. Wäre immer alles klar und für jeden ersichtlich, würde ein Lexikoneintrag genügen und der Fall wäre abgehakt. Heute widmen wir uns dem wohl beliebtesten literarischen Genre überhaupt, dem Kriminalroman. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass es niemals eine erschöpfende Aussage über ein Genre geben kann. Und so ist auch dies hier nur eine kleine Übersicht. Es gibt so viele verschiedene Arten von Kriminalromanen, dass sich bereits in den 1920er Jahren eine der ersten Queens of Crime, Dorothy L. Sayers, beschwerte. Es ist unmöglich, den Überblick über alle Krimis zu behalten, die heute produziert werden. Buch um Buch, Magazin um Magazin strömen aus der Presse, vollgestopft mit Morden, Diebstählen, Brandstiftungen, Betrügereien, Verschwörungen, Problemen, Rätseln, Mysterien, Nervenkitzel, Verrückten, Gaunern, Giftmördern, Fälschern, Würgern, Polizisten, Spionen, Geheimdienstlern, Detektiven. Bis es so aussieht, als müsse die halbe Welt damit beschäftigt sein, Rätsel zu erfinden, damit die andere Hälfte sie lösen kann. Wir aber beginnen unseren kleinen Rundgang mit einer grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Rätselgeschichte und Kriminalroman, bevor wir uns einige historische Daten näher ansehen. Beschäftigt man sich nicht ausschließlich mit deutschen Begrifflichkeiten, bietet es sich von vornherein an, die hierzulande gebräuchlichen Genreumschreibungen nahezu alle zu verwerfen. Das Englische ist die literaturwissenschaftliche Leitsprache für populäre Literatur, daran ändern auch die länderspezifischen Eigenheiten nichts. Eines von vielen Beispielen ist die Mystery Fiction, also die Rätselgeschichte, die bei uns kaum als Begriff verwendet wird. Stattdessen wird der englische Begriff Mystery behalten und für eine Form der fantastischen Erzählung verwendet, die eigentlich der Weird Fiction nahesteht, während Mystery Fiction zur Kriminalliteratur wird. Das wäre in Wahrheit die Crime Fiction, die sich aber von der Mystery Fiction wiederum unterscheidet. In der Rätselgeschichte wird ein Verbrechen begangen. Das ist zwar häufig ein Mord, aber nicht immer. Die Handlung schreitet voran und zeigt, wie das Verbrechen aufgelöst wird. Wer hat es getan und warum? Der Fairness halber muss gesagt werden, dass sich daraus wiederum zwei Subgenres ableiten lassen. Who done it und why done it? Die besten Rätselgeschichten erforschen oft die einzigartige Fähigkeit des Menschen zur Täuschung, insbesondere der Selbsttäuschung, und zeigen die Grenzen des menschlichen Verstandes auf. Tatsächlich wird dieses Genre als das intelligenteste der Spannungsliteratur angesehen. Gewalt ist hier nicht die treibende Kraft, sondern das Spiel des Intellekts. Wie können wir überhaupt so etwas wie Wahrheit erkennen? Ein Mysterium ist per Definition etwas, das sich dem üblichen Verständnis entzieht. Und vielleicht ist das der Grund, warum Mystery im deutschen Sprachgebrauch eine abgeschwächte Form der Horrorliteratur bezeichnet. In der eigentlichen Kriminalgeschichte liegt der Schwerpunkt auf dem Willenskonflikt zwischen dem Helden des Gesetzes und dem Gesetzlosen, sowie auf ihren unterschiedlichen Ansichten über die Moral und die Aspekte der Gesellschaft, die sie repräsentieren. Die besten Kriminalgeschichten handeln von einer moralischen Abrechnung des Helden mit seinem ganzen Leben oder bieten eine neue Perspektive auf das Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum. Was ist eine gerechte Gesellschaft? Die Erzählwelt des Romans ist aus dem Gleichgewicht geraten, irgendwo zwischen einem Naturzustand, wo Chaos herrscht und diejenigen mit Geld und/oder Waffen die Macht ausüben, und einem Polizeistaat, wo Paranoia herrscht und der Staat die Macht monopolisiert. Der Held hofft, dieses Ungleichgewicht in irgendeiner Weise zu korrigieren. Andere moralische Themen können die Herausforderung von Anstand, Ehre und Integrität in einer korrupten Welt sein. Die individuelle Freiheit gegenüber Recht und Ordnung und das Spannungsfeld zwischen Ehrgeiz und Verpflichtungen gegenüber anderen. Schauen wir uns jetzt etwas in der geschichtlichen Entwicklung des Genres um. Obwohl es leicht die ein oder andere Seite zu finden gibt, die behauptet zu wissen, was wirklich der erste Krimi der Weltgeschichte war, ist es fast unmöglich, so ein Kunstwerk tatsächlich zu benennen. Manchmal wird sogar die Geschichte von Kain und Abel genannt und in diesem Fall wäre wohl Gott der Detektiv. Da er allerdings allwissend ist, ist das keine große Sache. Den drei goldenen Äpfeln aus Tausend und einer Nacht wird ebenfalls manchmal die Ehre zuteil, aber ob es sich dabei auch nur im entferntesten Sinne um einen Krimi handelt, ist fraglich, da der Protagonist keine Anstrengungen unternimmt, das Verbrechen aufzuklären und den Mörder der Frau zu finden. Deshalb behaupten wieder andere, der Pokal sollte an ein Märchen mit dem Titel »Die drei Prinzen von Serendip« übergehen, einem mittelalterlichen persischen Märchen, das auf Sri Lanka spielt. Serendip ist der persische Name für diese Insel. Die Prinzen sind hier die Detektive und finden das vermisste Kamel eher durch Zufall oder durch ihre Serendipität. Dieses Wort wurde von Horace Walpole, dem Autor der ersten Gothic-Novelle, geprägt und ist seither in Gebrauch. Es bezeichnet wertvolle Dinge, nach denen man nicht gesucht hat und auf die man aus heiterem Himmel stößt. Wer sich für die Gothic-Novel interessiert, der findet eine weiterleitende Sendung hier auf 1000 Fiktionen. Die erste moderne Kriminalgeschichte wird Edgar Allan Poe und den Morden in der Rue Morgue von 1841 zugeschrieben. Aber in Wirklichkeit ist E.T.A. Hoffmanns Das Fräulein von Scudery mehr als 20 Jahre älter. Es gibt auch eine Erzählung mit dem Titel The Secret Cell aus dem Jahre 1837, die von Poes eigenem Verleger William Evans Burton geschrieben wurde und einige Jahre älter ist als die Morde in der Rue Morgue und ein frühes Beispiel für eine Detektivgeschichte darstellt. In dieser Erzählung muss ein Polizist das Geheimnis eines entführten Mädchens lösen. Als erster Kriminalroman wird oft Der Monddiamant von 1868 von Wilkie Collins genannt. Das Mysterium von Notting Hill von 1862 von Charles Warren Adams ist ihm jedoch 5 Jahre voraus und somit der tatsächliche erste Kriminalroman, zumindest wenn man den Literaturwissenschaftlern glauben mag. In aller Regel sollte man das nämlich nicht zu sehr. Schließlich hatte Voltaires mehr als ein Jahrhundert vorher erschienener Zadig von 1748 keinen unerheblichen Einfluss auf Poe und seinen Auguste Dupin. Andere erwähnen Dickens Roman Bleakhouse von 1853 als einen wichtigen Meilenstein in der Entstehung des modernen Kriminalromans, da er mit Inspektor Bucket einen Detektiv einführt, der den Mord an dem Anwalt Tulkinghorn aufklären muss, wobei das detektivische Geschehen nur den letzten Teil des Buches ausmacht. Sherlock Holmes ist ohne Zweifel der berühmteste fiktionale Detektiv, der je geschaffen wurde. Und neben Hamlet, Peter Pan, Ödipus, dessen Geschichte tatsächlich als die erste Detektivgeschichte der gesamten Literatur bezeichnet werden kann, Heathcliff, Dracula, Frankenstein und anderen zu den berühmtesten fiktionalen Figuren der Welt gehört. Holmes wurde natürlich von Sir Arthur Conan Doyle erschaffen und ist weitgehend eine Mischung aus Poes Dupin, einige von Dupins Ticks tauchen kaum verschleiert in den Sherlock-Holmes-Geschichten auf, und Dr. Joseph Bell, einem Arzt, der Doyle an der Universität von Edinburgh unterrichtete, als dieser dort Medizin studierte. Wer sich für die Unterschiede von Auguste Dupin und Sherlock Holmes interessiert, auch hierzu gibt es eine Sendung auf den 1000 Fiktionen nachzuhören. Sherlock Holmes macht hingegen landläufiger Meinung keine wirkliche Deduktionen. Streng genommen nimmt seine Analyse die Form einer Induktion an, die etwas völlig anderes ist. In der Logik bedeutet Deduktion, Schlussfolgerungen aus allgemeinen Aussagen zu ziehen, während die Induktion konkrete Beispiele beinhaltet. Die Zigarettenasche auf der Kleidung des Klienten, der Lehm an seinen Stiefeln und so weiter. Alternativ dazu haben einige Logiker auch behauptet, dass Holmes Argumentationsketten etwas sind, das sich als Abduktion und nicht als Deduktion oder Induktion bezeichnen lässt. Beim abduktiven Denken geht es darum, auf der Grundlage der vorliegenden Beweise eine Hypothese aufzustellen, was eine recht ordentliche Zusammenfassung dessen darstellt, was Holmes tut. Nach dem Erfolg der Sherlock-Holmes-Geschichten und der steigenden Popularität der Geistergeschichte und des Schauerromans im späten 19. Jahrhundert entstand ein neues Untergenre. Der okkulte Detektiv, der Verbrechen möglicherweise übernatürlichen Ursprungs aufklärte, oft im Sherlock-Holmes-Stil. Dr. Hesselius von Sheridan Le Fanu wird oft als die erste Figur dieser Art zitiert, obwohl er selbst nicht viel auflöst. Meistens sitzt er nur auf einem Stuhl und hört zu. Die beliebteste Figur, die aus diesem Subgenre hervorging, war der Psychoarzt John Silence, der von Algernon Blackwood geschaffen wurde. Blackwoods John Silence, Physician Extraordinary von 1908, war das erste belletristische Werk, das auf Reklametafeln am Straßenrand beworben wurde und wurde in der Folge auch zu einem Bestseller. Im 20. Jahrhundert war Endeavour Morse nur einer in einer langen Liste von Detektiven im Oxford-Milieu, genannt Oxbridge. Einige seiner bemerkenswerten Vorläufer sind Lord Peter Wimsey, geschaffen von Dorothy L. Sayers, und der Oxford-Professor Gervase Fenn aus der Feder von Edmund Crispin, mit richtigem Namen Bruce Montgomery. Crispin wurde als einer der letzten großen Exponenten des klassischen Kriminalromans bezeichnet. Die populärste Krimi-Autorin aller Zeiten aber ist Agatha Christie. Und es gibt so viele faszinierende Fakten über Agatha Christie, dass wir sie in einem separaten Beitrag behandeln müssen. Bleibt uns noch ein kurzer Blick auf den Detektivroman vor der viktorianischen Ära. Es ist kein großes Geheimnis, dass der Kriminalroman und die Detektivgeschichte ihre Wurzeln in der viktorianischen Ära haben, auch wenn man berücksichtigt, dass es Geschichten über Verbrechen schon weitaus früher gab. Zwischen 1800 und 1900 können etwa 6000 Titel verzeichnet werden, die in englischer Sprache erschienen sind. Denn auch das darf nicht verwundern, die englischsprachigen Länder strotzten damals nur so vor kulturellen Innovationen, was bis heute, bis auf kleine Ausnahmen, auch so geblieben ist. Offensichtlich hatte das englische Lesepublikum im viktorianischen Zeitalter einen großen und seit langem bestehenden Appetit auf Kriminalromane. Woher kam dieser Appetit? Der berühmte Newgate-Kalender bot ab 1773 der englischen Öffentlichkeit die erste regelmäßige Information über kriminelle Aktivitäten, indem er Geschichten veröffentlichte, die auf den wahren Taten der Gefangenen des Newgate-Gefängnisses basierten. Dort fand man zu den aufgeführten Namen die zur Last gelegten Verbrechen mit detaillierten Beschreibungen, sodass zusammen mit dem biografischen Hintergrund jedes Angeklagten Erzählungen entstanden, die den persönlichen moralischen Verfall betonten und, obwohl als lehrreiche Warnung gedacht, auch Appetit auf mehr solcher Geschichten machten. Die Geschichten breiteten sich also immer mehr aus und beeinflussten bald auch die Belletristik. Populäre Autoren sahen sich auf einmal veranlasst, über Verbrechen zu schreiben, um die Bereitschaft der Bevölkerung auszunutzen, für solche Geschichten zu bezahlen. Die Romane, die so entstanden, nannte man Newgate-Romane. Oft wurde darin Sympathie für die Kriminellen ausgedrückt und die Umstände veranschaulicht, die sie zum Verbrechen trieben. Charles Dickens mit Oliver Twist und Barnaby Rudge, Edward Bulwer-Lytton mit Paul Clifford und Eugene Aram und Harrison Ainsworth mit Jack Shepard erfreuten sich großer Beliebtheit, indem sie spannende Erzählungen über das Leben realer oder erfundener Krimineller anboten. Die Tageszeitungen berichteten damals über Prozesse, darunter die Illustrated Times, die 1856 eine Sonderausgabe über den Prozess gegen Dr. William Palmer, der unter anderem seine Frau und mehrere seiner Kinder vergiftet hatte, herausgab. Danach hatte sich die Auflage des Blattes verdoppelt. Einige Verbrecher schafften es sogar zum Theater. Es schien, dass die englische Öffentlichkeit nicht nur von Verbrechen fasziniert war, sondern auch alle möglichen Darstellungsformen genoss, von Prozessprotokollen über Nachrichten bis hin zu Romanen und Theaterstücken. Die Gründung des Londoner Metropolitan Police Service, auch Scotland Yard genannt, von 1829 und der City of London Police von 1839 bot einen zweiten Aspekt der Betrachtung von Verbrechen. Wie wurden Kriminelle identifiziert, gefasst und vor Gericht gebracht? Hier gab es dramatische Möglichkeiten, den Kampf zwischen Polizei und Verbrecher, zwischen Gut und Böse, zu erforschen. Die Einführung von Männern, die sich der Lösung von Verbrechen widmen, bot ein Modell des persönlichen Kampfes zwischen Detektiv und Schurken, das als eines der grundlegenden Merkmale des Kriminalromans angesehen werden muss. Innerhalb dieser morbiden Faszination für das Verbrechen gab es ein besonderes Interesse gegenüber Frauen, die zu Mörderinnen wurden. Das mochte vor allem daran liegen, dass Frauen seltener vor Gericht gestellt wurden als Männer und deshalb ein Kuriosum in der damaligen Überzeugung von der Frau als weniger gewalttätigen und eher nährenden und liebenden Beschützerin von Heim und Kindern darstellte. Diese Ansicht war auch der Grund, warum Frauen weit weniger streng behandelt wurden oder eher auf eine medizinische Weise behandelt wurden. Gerichtsfälle wie die der Constance Kent, die 1865 ihren dreijährigen Halbbruder ermordete, indem sie ihm die Kehle durchschnitt, oder Madeleine Smith, die 1857 ihren Geliebten durch Arsen ermordete, präsentierten und bestärkten die Idee, dass Frauen die schlimmsten Verbrechen sowohl gegen die Zivilisation als auch gegen ihre eigene weibliche Natur begehen können. Ein Bericht in der Times vom 28.07.1865 stellt einen Mangel an Emotionen seitens Kent fest, wodurch ihr Todesurteil in Strafarbeit umgewandelt wurde. Madeleine Smith, die beschuldigt wurde, einen lästigen Liebhaber vergiftet zu haben, stand da genau auf der anderen Seite, nämlich der des zügellosen sexuellen Appetits. Trotz einer Staatsanwaltschaft, die entschlossen war, Smiths abfällige Moral wegen ihrer sexuellen Aktivität vor Gericht zu stellen, gelang es ihr, einem Schuldspruch zu entgehen. Rechtshistoriker vermuten, dass es zwar wenig Beweise gab, die sie mit dem Tod in Verbindung brachten, dass sie aber ebenso wahrscheinlich einem Schuldspruch entging, weil sie es ablehnte, auszusagen und sich so einer direkten Befragung entzog und weil sie während des neuntägigen Prozesses die Fassung bewahrte. Madeleine Smith war als Giftmörderin kaum einzigartig. Ein Drittel aller identifizierten Kriminalfälle im 19. Jahrhundert, in denen Vergiftungen festgestellt wurden, betrafen Arsen. Es war leicht in der Apotheke erhältlich, um Hausschädlinge zu töten, und kostengünstig war es obendrein. Die Symptome einer Arsenvergiftung waren für einen Gerichtsmediziner nicht von anderen Magenerkrankungen zu unterscheiden, sodass für einen Giftmörder eine große Chance bestand, der Strafverfolgung zu entkommen. Zumindest bis 1836, denn von da an war Arsen im Körper nachweisbar und die Arsenvergiftungen wurden tatsächlich seltener. Außerdem gaben die neuen Scheidungsgesetze den Frauen eine Möglichkeit, einer unglücklichen Ehe zu entfliehen. Das Klischee, Gift sei eine Waffe der Frauen, hat seinen Ursprung in dieser Zeit und durch Mörderinnen wie Madeleine Smith bekommen. Die Beliebtheit der Kriminalgeschichten durch alle möglichen Medien gab es bereits 60 Jahre lang, als Königin Victoria 1837 den Thron bestieg und das viktorianische Zeitalter einläutete. Der Grundstein für die erste Blütezeit des Kriminalromans war gelegt worden, darunter die Geschichten von Arthur Conan Doyle und seinem Detektiv Sherlock Holmes. Das war es für diesmal, aber wir werden wohl immer mal wieder zu den einzelnen Rubriken zurückkehren, um sie zu ergänzen. Bis dahin, gehabt euch wohl! Das war's für heute von mir. Gehabt euch wohl. Wir hören uns beim nächsten Mal.